The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 24. Januar.
Ich weigere mich anzuerkennen, dass die Taten von Mannheim, Solingen, Magdeburg und jetzt Aschaffenburg die neue Normalität in Deutschland sein sollen. Das Maß ist endgültig voll.
Friedrich Merz will jetzt Format zeigen. Die Bluttat von Aschaffenburg verändert den Wahlkampf. Ein afghanischer Flüchtling hatte eine Kindergartengruppe attackiert und zwei Menschen erstochen, darunter ein kleines Kind. Der Kanzlerkandidat kündigt Härte an im Fall seiner Wahl.
Ich werde im Fall meiner Wahl zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland am ersten Tag meiner Amtszeit das Bundesinnenministerium im Wege der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers anweisen, die deutschen Staatsgrenzen zu allen unseren Nachbarn dauerhaft zu kontrollieren und ausnahmslos alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen.
Carina Mössbauer ist Chefreporterin Politik von The Pioneer. Guten Morgen, Carina.
Guten Morgen, liebe Chelsea.
Carina, Merz will durchgreifen nach Aschaffenburg, zumindest wenn er Kanzler wird. Er will dann ein, Zitat, faktisches Einreiseverbot erlassen. Was genau schlägt er vor?
Man muss sagen, das wirklich Neue war die Ansage vom ersten Tag an und quasi Koalitionsbedingung. Ansonsten hat Merz im Grunde genommen nur wiederholt, was CDU und CSU bereits in ihrem Wahlprogramm angekündigt hatten. Dort fordern sie einen, Zitat, faktischen Aufnahmestopp durch Fortsetzung von Grenzkontrollen gekoppelt mit Zurückweisung. Das ist, kann man sagen, prinzipiell möglich. Dazu braucht es kein neues Gesetz. De facto könnte auch ein Innenminister oder eine Innenministerin die Bundespolizei eigenständig anweisen. Merz hat jetzt aber sogar die Richtlinienkompetenz erwähnt. Damit könnte er Grenzkontrollen und Zurückweisungen auch gegen den Willen eines möglichen Koalitionspartners durchsetzen.
Das klingt doch alles sehr nach Donald Trump, oder? Anfang der Woche haben wir was Ähnliches von ihm gehört, bei seiner Rede zur Amtseinführung. Aber die Frage ist, geht das einfach so? Was ist eigentlich mit den Menschen, die ein Recht auf Asyl haben?
Tja, Chelsea, hier müssen wir einmal kurz abtauchen in die Rechtslage. Grundsätzlich überlagert europäisches nationales Recht. Aber die Union argumentiert jetzt, wenn europäisches Recht, in diesem Fall ganz konkret die Dublin-Verordnung, dysfunktional ist, dann greift nationales Recht. Und sie beruft sich dabei auf den Paragraph 72 des EU-Grundlagenvertrags. Dieser sieht eine Art Notstandsklausel vor, für den Fall, dass die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gefährdet ist. Und ja, dieses Instrument, sagen Experten wie zum Beispiel der Rechtsprofessor Daniel Thüm, ist zwar rechtlich riskant, aber nicht ausgeschlossen. Damit greift laut Union der Artikel 16a im Grundgesetz. Und in diesem Asylparagraphen heißt es eben, dass diejenigen, die aus einem sicheren Drittstaat kommen, also aus all unseren Nachbarländern, sich eben nicht auf das Asylrecht berufen können.
Jetzt haben wir das Rechtliche halbwegs verstanden. Ganz schön komplex ist es. Aber Carina, was hältst du eigentlich von dem Vorstoß von Friedrich Merz?
Naja, also ich verstehe die Warnungen vor nationalen Alleingängen. Diese sind auch wirklich nur die zweitbeste Lösung. Eine europäische Lösung oder Antwort ist nach wie vor die beste Option. Aber es wird noch bis 2026 dauern, bis GEAS, also die jüngste Asylreform auf europäischer Ebene, umgesetzt ist. Und Schengen funktioniert zumindest meiner Meinung nach nur mit einem wirksamen Außengrenzenschutz. Und solange der eben nicht gewährleistet ist, finde ich, braucht es einfach zusätzliche Maßnahmen, zumindest kurzfristig. Denn alles andere gefährdet nicht nur die Sicherheit, sondern auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Absolut. Wir sehen jetzt schon, wo das Ganze hinführen kann. Kurzfristige Lösungen sind vonnöten. Vielen Dank, Carina.
Danke dir, liebe Chelsea.
unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit Sigmar Gabriel habe ich vor Publikum auf der Pioneer 2 über die geopolitische Neuordnung der Welt gesprochen. Seinen originellen Ansatz zur Stärkung der EU gegenüber Donald Trump hören wir gleich.
Wir sollten Kanada einladen, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Die sind sowieso europäischer als mancher europäischer Mitgliedstaat.
Börsenreporterin Anne Schwed schaut auf die Unruhe beim News-Channel CNN. Wir würdigen die Erfindung der Bierdose, die vor 90 Jahren das Licht der Welt erblickt hat, und sprechen über den großen KI-Aufreger von Hollywood.
The golden age of America begins right now.
Das goldene Zeitalter, das Donald Trump beschwört, könnte für den Rest der Welt und vor allem für uns hier in Europa ein hartes Blech werden. Seine ersten Tage im Amt zeichnen sich aus durch das Zurückdrehen vieler Entscheidungen der Vorgängerregierung und durch das Erlassen eigener Dekrete. Notstand an der mexikanischen Grenze, in Alaska wird bald wieder nach fossilen Brennstoffen gebohrt und in der zweiten Amtszeit drohen Strafzölle gegen die EU, Kanada, Mexiko und China. Auf unserem Medienschiff The Pioneer 2 haben wir kluge Köpfe eingeladen, um mit uns Perspektiven für die Zukunft zu erarbeiten unter dem Motto Deutschland neu denken, die Power Conference. Unter anderem war die Wirtschaftsweise Professor Veronika Grimm da. Ola Källenius, der CEO von Mercedes-Benz, hat auch mitdiskutiert. Und auch Sigmar Gabriel, Ex-SPD-Außenminister und heute Chef der Atlantikbrücke. Es ging um Europa und um die neue Trump-Regierung. Zuerst hielt Sigmar Gabriel eine Keynote, also einen kleinen Vortrag. Hier hören Sie Auszüge.
Spätestens seit Montag dieser Woche wissen wir, dass die Welt, wie wir sie kannten und wie sie uns zu enormem Wohlstand verholfen hat, nicht mehr existiert. Wir sind, wie der amerikanische konservative Publizist, ein Republikaner klassischer Art, Robert Kagan formuliert hat, zurück im Dschungel. The jungle is back. Denn spätestens seit dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs, der Wiedervereinigung Deutschlands, dem Verschwinden der Sowjetunion, der Erweiterung der Europäischen Union und der NATO nach Mittel- und Osteuropa begannen für uns Deutsche goldene Jahrzehnte. Kaum ein Land der Welt war mit seiner exportorientierten Industrieproduktion so gut ausgerichtet auf die sich nach 1990 mit großer Geschwindigkeit öffnenden Weltmärkte als Deutschland. Wir waren und sind die größten Gewinner dieser letzten Phase der Globalisierung. Wo in den USA nur 10% der Waren und Dienstleistungen in den Export gehen und Frankreich ungefähr ein Drittel exportabhängig ist, es ist der deutsche Sozialstaat, die Bundesrepublik Deutschland in all ihren Angeboten bis hin zu ihrer ökologischen Leistungsfähigkeit von 50% Exportanteil abhängig. Nirgendwo war die Integration in die internationale Arbeitsteilung so erfolgreich wie hier bei uns. Aber schon ab 2018 zeichnete sich mindestens eine konjunkturelle Wende ab. Die industrielle Produktion ging um 6% zurück. Das gesamtwirtschaftliche Wachstum in Deutschland schwankte in den Folgejahren rund um das Nullwachstum. Das Nachlassen der globalen Nachfrage in der Pandemie führte dann natürlich auch in Deutschland zu einem richtigen Einbruch, der sich inzwischen zu einer Strukturkrise in der Volkswirtschaft entwickelt hat. Weil praktisch alles, was in den letzten 3-4 Jahrzehnten unseren großen Erfolg ausgemacht hat, sich inzwischen ins Gegenteil verkehrt hat. Europa und Deutschland sind an einem kritischen Punkt angelangt. Wir stehen vor einer wirklich existenziellen Krise, die unsere Position in den globalen Wertschöpfungsketten und unsere geopolitische Souveränität bedroht. Wir sind gleichzeitig Zeitzeugen einer tektonischen Verschiebung der wirtschaftlichen, der politischen und der militärischen Machtachsen. Nicht mehr der Atlantik ist sozusagen das Gravitationszentrum der Welt, sondern das ist längst der Indo-Pazifik, denn 2/3 des Weltsozialprodukts werden dort hergestellt, 2/3 der Menschheit leben da und es gibt inzwischen dort 5 Nuklearmächte. 600 Jahre, und das ist sozusagen die dramatische Veränderung für uns in Europa, 600 Jahre europäischer Dominanz seit der Entdeckung des Seewegs nach Amerika sind endgültig zu Ende und die kommen auch nicht zurück. Nicht mehr der Atlantik, wie gesagt, sondern der Indo-Pazifik ist das neue Gravitationszentrum der Welt. Henry Kissinger hat mal über Deutschland gesagt, ach, ihr seid arme Kerle. Ihr seid zu groß für Europa, aber ehrlich gesagt zu klein für die Welt. Und da es um die Welt geht, bleibt uns nur Europa. Zuerst muss das Verhältnis von Frankreich und Polen zu Deutschland in Ordnung gebracht werden. Europa braucht wieder ein politisches Zentrum. Und das ist nicht die Kommission, nicht das Parlament, sondern der Rat der Staats- und Regierungschefs und dort das Bündnis des Weimarer Dreiecks. Polen, Deutschland, Frankreich. Gestern war der deutsche Bundeskanzler in Paris angesichts des Jubiläums des Élysée-Vertrages. Und bei der Pressekonferenz hat Macron auf die Frage geantwortet, wie das deutsch-französische Verhältnis war, gab er die Antwort solide. Wer ein bisschen Erfahrung mit der Sprache von Diplomaten heißt, das war die zurückhaltendste Formulierung, die ein französischer Präsident angesichts seines wachsenden Ärgers und seiner Verzweiflung über die Haltung Deutschlands so ausbringen konnte. Die offene Tatsache ist, noch nie war das Verhältnis zu Frankreich und zu Polen so schlecht wie heute. Ich glaube, dass das Erste sein muss, was eine kommende Bundesregierung in Ordnung bringen muss. Ich hoffe, wir kriegen eine Koalition, bei der der Kanzler von diesem Nitty-Gritty-Kampf in der Innenpolitik befreit bleibt und sich um das kümmern muss, was wirklich wichtig ist. Und das ist die Wiederherstellung eines politischen Zentrums in Europa. Und das ist nicht nur wichtig gegenüber den USA, sondern auch gegenüber China. Denn am Ende sind es nicht die Werte, die Europa in der Welt so populär gemacht haben, sondern die Verbindung mit wirtschaftlicher Stärke, Innovationskraft und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Es ist so, wie Bill Clinton es gesagt hat, it's the economy, stupid. Man könnte in Deutschland zuspitzen und Europa Economy First Politik. Das wäre das, was wir brauchen. Weil alles andere, unsere sozialen, kulturellen, militärischen und ökologischen Errungenschaften, nur auf diesem Weg zu erhalten oder aufzubauen sind. Das sozusagen, finde ich, muss unsere Botschaft sein. Geht auch nicht darum, den Gürtel enger zu schnellen, aber die Ärmel hochzukrempeln. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich wollte einfach ein bisschen provokant die Frage aufstellen, wird tatsächlich alles schwieriger mit Trump? Denn ich würde argumentieren, man weiß jetzt, womit man es zu tun hat. Also es ist sehr klar, dass er die Interessen der Vereinigten Staaten vertritt in den nächsten 4 Jahren. Und das ist doch berechenbar.
Ja, aber eine Nation, deren Wohlstand zu 50% vom freien Welthandel abhängt, für den ist die Tatsache, dass es weiß, dass dieser freie Welthandel nicht mehr weiter existieren wird, keine gute Nachricht. Das ist eine große Herausforderung. Auch wir wissen das jetzt, aber das heißt ja nicht, dass das gut für uns ist. Wenn ein Land wie die Vereinigten Staaten nicht mehr für die globale Ordnung sich verantwortlich fühlen, eigentlich nicht mehr daran glauben, dass es internationale Beziehungen überhaupt gibt, sondern alles bilateralisieren wollen, was soll daran gut sein für einen Kontinent, bei dem das genaue Gegenteil die Voraussetzung für Erfolg ist, nämlich dass 27 Staaten bei uns, egal wie groß sie sind, zu den gleichen Regeln zusammenarbeiten. Davon lebt Europa. Es kommt einer, der sagt, nee, das ist eigentlich Quatsch, das Gegenteil ist richtig. Und er wird übrigens versuchen, Europäer da rauszubrechen. Und das ist nicht nur Viktor Orban, sondern an der militärischen Frage wird er Polen anbieten, dort stationieren zu bleiben, möglicherweise sogar Nuklearstreitkräfte dahin zu stellen. Das wird Europa unter ganz, ganz großen Stress setzen.
Aber dass er Zölle einführen will, das ist alles kein Geheimnis und keine Überraschung gewesen. Und trotzdem, und wenn Sie in Ihrem Vortrag erwähnen, prepare for the worst, hope for the best, genau das haben wir eben nicht getan in Europa.
Wir haben nur hope for the best gemacht.
Ja. Und wo bleibt die Vorbereitung auf das, was unentwegt kommt? Das ist alles keine Überraschung gewesen und trotzdem haben wir nichts unternommen.
Das liegt vor allen Dingen an großen Teilen an Deutschland. Denn Frankreich hat sehr viele Vorschläge gemacht, wie Europa zu stärken sei. Das beginnt zum Beispiel damit, dass als der chinesische Staatspräsident Paris das erste Mal besucht hat, hat Macron die deutsche Kanzlerin und den Kommissionspräsidenten dazugeladen, um gleich mal zu zeigen, pass mal auf, du brauchst nicht versuchen, Einzelne von uns rauszubrechen. Als er dann nach Peking flog und gesagt hat, wollt ihr Deutschen nicht mitkommen, hat die Bundesregierung keinen gefunden, der Zeit hatte. Ich glaube, es ist dann eine Bildungsministerin mitgeflogen, die die Deutschen schon nicht kannten. Er hat vorgeschlagen, einen europäischen Außen- und Sicherheitsrat zu bilden. Übrigens unter Einschluss der Briten, die ausgetreten sind. Das ist eigentlich für einen französischen Präsidenten fast hochverratsnah. Was haben wir darauf gesagt? Nichts. Er hat als Trump das erste Mal die NATO in Zweifel gezogen hat, die Deutschen eingeladen, das Geheimste des Geheimen in Frankreich sozusagen zu betrachten, nämlich die Force de Frappe, die französischen Nuklearstreitkräfte. Wie haben wir geantwortet? Gar nicht. Das Verpassen der Chance, Europa stärker zu machen, ist ein deutsches Problem, ganz zentral, weil wir uns selbst genug waren und es übrigens immer noch sind.
Wo bleibt aus Ihrer Sicht eine angemessene politische Leadership, die man dafür bräuchte, um dabei eine Rolle zu spielen? Denn das ist, also man sieht, dass Donald Trump gut mit den großen Autokraten der Welt auch kann, dass er sich mit solchen Männern, sind es immer, auch gut versteht und mit ihnen Deals aushandeln kann. Sehen Sie jetzt ein paar Wochen vor Bundestagswahlen, sehen Sie da Menschen, die das können, die es mit einem Donald Trump aufnehmen können überhaupt?
Erstmal sind die Bedingungen dafür in Europa nicht schlecht. Wir sind der größte Binnenmarkt der Welt, nicht die USA und nicht China. Wir sind sozusagen in der Lage, vieles in der Welt gemeinsam zu gestalten, wenn wir es machen. Also es ist ja nicht so, dass Europa irgendwie jetzt ein Zwerg sei. Es ist nur in Gefahr, in sich zu zerfallen und damit sozusagen unbedeutend zu werden. Und es hat keine gemeinsame Strategie zum Umgang mit Donald Trump, genauso wenig wie wir eine gemeinsame Strategie haben mit China. Und wir haben ja, wenn wir genau hinschauen, auch keine gemeinsame langfristige Strategie im Umgang mit Russland.
Aber das ist dann auch ein grundsätzliches Problem der Europäischen Union, weil wir zu viele nationale Interessen haben.
Das bestreite ich überhaupt nicht. Übrigens, Sie haben natürlich auch in den USA unterschiedliche Interessen. Die Demokraten werden ja nicht widerstandslos dem folgen, was Donald Trump da vorstellt. Und sie werden versuchen, ihre Macht in den Bundesstaaten auszunutzen. Und es gibt in den Republikanern ja auch noch eine ganze Menge, die dieser Vorstellung einer transatlantischen Allianz nach wie vor anhängen. Das ist nicht mehr die Mehrheit. Aber dass Donald Trump nicht alles machen kann, hat er gerade gezeigt bekommen, als er einen Justizminister ernennen wollte. Und er wird auch nicht aus der NATO austreten können, weil dafür braucht er eine Zweidrittelmehrheit im Senat. Es ist aber schon schlimm genug, wenn der an der NATO zweifelt, weil der Herr in Moskau wird das sehr interessiert zur Kenntnis nehmen und er wird uns testen. Das ist eine Einladung, uns zu testen. Und das ist die Frage, halten wir dem Stand? Das ist offen.
Oder wenn das größte NATO-Mitglied sagt, er übernimmt Grönland, ist ja auch schon ein deutliches Zeichen.
Und wir haben vergessen, dass er das nicht zum ersten Mal sagt. Das hat er in der ersten Amtszeit schon gesagt, da wollte er es immerhin kaufen. Das geht übrigens dabei auch nicht nur um Bodenschätze. Es geht vor allen Dingen um strategische Politik dort.
Na klar, da ist es reine Geopolitik, was da gemacht wird.
Mit dem Klimawandel, die Nordwestpassage, aber auch im Kalten Krieg war die Arktis ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe mal einen Gegenvorschlag. Wir sollten Kanada einladen, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Die sind sowieso europäischer als mancher europäischer Mitgliedstaat. Und das Einzige, was die nicht sind, sind nicht in Europa. Dafür kann man ja Regeln schaffen. Ist ja nicht so, dass das undenkbar ist. Ich meine, Kanada ist nun wirklich ein enorm wichtiges Land. Es ist übrigens strategisch ein Arktis-Anrainer. Wir haben ja gar nicht so viel davon, außer Dänemark und oben die Norweger und die Finnen. Wir müssen Bündnispartner sammeln. Das gilt übrigens auch für unsere Freihandelsverträge. Also es liegt an uns selber. Das meine ich mit nicht gucken aufs Weiße Haus. Das ist außerhalb unserer Reichweite. Wir selber sind nicht außerhalb unserer Reichweite. Und ob wir die Kraft haben, das wird unter anderem vom nächsten deutschen Bundeskanzler abhängen.
Sigmar Gabriel, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Gabriel. Danke Ihnen auch.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sind die Stellenstreichungen beim News Channel CNN ein Thema unter den Anlegern. Anne Schwedt an der Wall Street weiß mehr dazu. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, CNN ist ja Teil von Warner Bros., die an der Börse gelistet sind. Deshalb war das ja auch Thema bei den Anlegern, dass CNN etwa 6% seiner gesamten Mitarbeiter entlässt. Das sind rund 210 Stellen. Von dem Sender heißt es, das sei Teil einer Neuausrichtung des Unternehmens hin zu einem globalen digitalen Publikum. Es ist geplant, 70 Millionen Dollar in neue digitale Initiativen zu investieren. Die Entlassungen sollen dabei helfen, Produktionskosten zu senken. Zu den neuen Initiativen gehört zum Beispiel ein Streaming-Service für digitale Abonnenten, Ziel ist es, bis 2030 $1 Milliarde Umsatz im digitalen Bereich zu machen. Die Anleger waren happy mit den Ankündigungen. Die Warner Bros. Aktie stieg um 2,3%.
Und Anne, außerdem gibt es neue Zahlen von American Airlines. Was steht da in den Büchern?
Ja, die Zahlen fielen enttäuschend aus. Vor allem die Gewinnprognose lag unter den Erwartungen der Analysten. Die Airline prognostiziert, dass die Stückkosten steigen werden. Außerdem wird ein höherer Anteil an kleineren Regionalflugzeugen und neue Arbeitsverträge zu den Kostensteigerungen beitragen. Im vergangenen Jahr hat American Airlines versucht, die negativen Auswirkungen einer gescheiterten Verkaufsstrategie im Geschäftsreisebereich zu beheben. Da ging es darum, direkte Buchungen über Reisebüros zu bevorzugen. Diese Strategie wurde aufgehoben, da sie voraussichtlich zu einem Umsatzverlust von $1,5 Milliarden führen würde. Trotz der Herausforderungen äußerte sich die Führung aber optimistisch und betonte die Stärken des Unternehmens in Bezug auf Netzwerk und Kundenbindung. Die Anleger waren aber total enttäuscht und schickten die Aktie um 8,7% nach unten.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass selbst Oscar-verdächtige Leistungen wohl nicht mehr ohne digitale Nachhilfe auskommen. Ein Film, der aktuell im Rennen um die begehrteste Trophäe der Filmindustrie ist, sorgt für Diskussionen im Netz. Das Filmdrama von Regisseur Brady Corbet, The Brutalist. Die Kontroverse? Ein scheinbar ungern gesehener Helfer in der Postproduktion, nämlich künstliche Intelligenz. Der Hollywood-Schauspieler Adrian Brody wurde für seine Performance als jüdisch-ungarischer Architekt, der nach dem Zweiten Weltkrieg mit seiner Frau in die USA emigriert, für einen Oscar nominiert.
Tell me, why is an accomplished foreign architect shoveling coal here in Philadelphia?
I'm afraid. It is not so simple. There was a war on, and yet many of the sites of my projects had survived. My buildings were devised to endure such erosion of shoreline.
Kritische Stimmen wurden laut, nachdem publik gemacht wurde, dass bei seinen Dialogen, besonders denen auf Ungarisch, wohl ein wenig mit KI nachgeholfen wurde. Brody und Co-Star Felicity Jones hatten zwar monatelang mit Dialektcoaches geübt, das hat aber nur für einen tadellosen ungarischen Akzent gereicht, wenn sie Englisch gesprochen haben. Bei den Szenen, in denen sie komplett Ungarisch reden, da gab es dann doch ein KI-Feintuning bei bestimmten Buchstaben und Vokalen und tada, perfektes, authentisch klingendes Ungarisch aus dem Munde von Brody, selbst in den Ohren von Muttersprachlern. Aber das wirft nun die Frage auf, wo ziehen wir die Grenze zwischen Kunst und Technologie? Wann wird aus kreativer Feinpolitur eine Täuschung? Wir haben alle schon erlebt, wie es klingt, wenn Schauspieler in englischsprachigen Filmen plötzlich Deutsch sprechen sollen, wie zum Beispiel Kevin Bacon als deutscher Bösewicht in dem Film X-Men – Erste Entscheidung.
Diese Nazis, ich bin nicht so wie die.
Die Gene sind der Schlüssel, das schon. Aber ihre Seele, blaue Augen, blonde Haare, einfach bämlich.
Klingt aber eigentlich gar nicht schlecht und klingt vor allem menschlich.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Na, dass sich die originale Bierdose nur mit einem speziellen Werkzeug öffnen ließ. Das Öffnen einer Dose damals war sehr umständlich. Zu jedem Sechser Bier gab es auch einen sogenannten Kirchenschlüssel, den man zum Öffnen hernahm. Man hat kleine Einstiche ins Blech gehämmert, wie schon der Deutschlandfunk berichtet.
Damals 1935 hörte sich das Öffnen des Dosenbiers in einer Bierdose noch ungefähr so an.
Heute vor 90 Jahren kamen nämlich die ersten Bierdosen auf den Markt. Die Dose wurde 1935 von der Kruger Brewing Company in Newark, New Jersey erfunden. Gründer dieser einfallsreichen Biermarke? Natürlich. Ein Deutscher.
Wäre der junge 16-jährige Gottfried Krüger nicht nach Amerika ausgewandert und hätte er dort nicht das Bierbrauen gelernt, vermutlich hätte es diesen Sound nie gegeben.
Mit Hilfe Gottfried Krügers wurde die Bierdose zum absoluten Verkaufsschlager. Die Dose war neu und aufregend für Kunden, kühlte besser, war günstiger als Glas und absolut lichtundurchlässig. Kein Wunder, dass viele Firmen nach und nach diese Idee kopiert haben. Coca-Cola hat 1950 das erste Mal Cola in Dosen eingeführt und auch in Deutschland wurde kurz danach das erste Dosenbier verkauft. Jetzt, nach 90 Jahren, ist die Dose nicht mehr die gleiche. Die ersten Dosen bestanden noch aus Weißblech, was sich aber geschmackstrübend aufs Getränk ausgewirkt hat und in den 50er Jahren durch Aluminium ersetzt wurde. Auch die komplizierte Art und Weise, die Dose zu öffnen, wurde abgeschafft und durch die übliche Lasche ersetzt. Was dazu kam, war in Deutschland das Dosenpfand im Jahr 2003. Stört aber auch keinen mehr. Und auch nach 90 Jahren hat die Getränkedose immer noch was Lässiges. Da, wo ich herkomme, haben wir draußen beim Lagerfeuer auf der Ladefläche unserer Pickup-Trucks gesessen und immer aus der Dose getrunken. Ich wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Start in den Tag. Ich bin Chelsea Speaker und am Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place. Yeah.